Ja, also wir stürzen uns wieder ins Paradies hinein. Wir haben das letzte Mal schon ein bisschen besprochen, diese Paradiesesströme, also wo wir jetzt auch rezitiert haben. Es geht darum, dass das der Moment ist, wo aus dem Astralischen kommt ja die ganze Entwicklung und taucht in die Äthersphäre jetzt ein. Und diese vier Ströme, die sich letztlich aus dem einen Strom entwickeln, die sich zu vier Häuptern, wie es so schön heißt, entwickeln. Häupter wird dann übersetzt, ja, große Ströme oder so. Häupter hat einen ganz speziellen Sinn sogar, weil womit hängen diese vier Ströme zusammen? Also es auf, das ist in der Strophe 10, Ende 10.
Ja, danke.
Da heißt es also, und ein Strom ging hervor aus Eden zu tränken den Garten, und von dort teilte er sich und wurde zu vier Häuptern. Und der Name des einen war Pichon und so weiter.
Rashim ist dann.
Rashim, ja. Rashim sind die Häupter. Also das R ist mehr diese runde Form. Das ist nämlich genau das, aber was sich ausbildet im Ätherischen. Es kommen nämlich diese Ströme, dieser eine Strom aus dem Astralischen herein, teilt sich aber in vier Ströme. Dahinter stehen letztlich also diese vier großen Gruppenzellen, die man auch das letzte Mal, die fixen Zeichen da, die dahinter stehen, also vom Tierkreis, also der Adler, der Löwe, der Stier und der Wassermann oder Mensch. Das sind also die vier großen Gruppenseelen, die zum Beispiel auch in der lemurischen Zeit, bis in die atlantische Zeit hinein sehr bestimmend waren für die Hauptgruppen der Menschen. Also die haben also da gestaltend gewirkt, und diese Gruppenseelen wirken aber zunächst so, dass sie gestaltend wirken im Ätherischen. Und zwar im Ätherischen aber so, dass sie wirklich etwas, eine Form bilden, Form, also eine Form, die man natürlich nur imaginativ sehen kann, aber die etwas Kopfartiges hat. Naja, warum? Es kommt eigentlich aus dem Kosmischen. Das Kosmische hängt mit dem Sphärischen zusammen. Also in gewisser Weise ist der Kopf ja am meisten das Abbild des Kosmischen. Aber es ist eben jetzt dieses Kosmische in vier Variationen da, also von vier Gesichtspunkten, wenn man so will. Und diese vier Häupter, wenn man so will, bilden sich jetzt im Ätherischen aus. Und das heißt also, der Löwenkopf sozusagen, der Stierkopf, der Adler eigentlich als Vogelkopfartiges, und dann langsam, und das ist das, was als letztes hervortritt, eben das Menschenantlitz, das aus dem hervortritt. Das sind ja auch die Sphinxtiere. Also wir haben ja zugleich gesagt, dass das auch der Moment ist, der entspricht dem, wo der Mensch zum Beispiel begegnet dem kleinen Hüter der Schwelle. Weil wann passiert das? Dem kleinen Hüter der Schwelle begegnen wir jedes Mal, wenn wir einschlafen, in Wahrheit. Nur wissen wir halt da nichts bewusst davon. Jedes Mal, wenn wir hinübergehen, was passiert dann nämlich? Da trennt sich das Ich und der Astralleib, zumindest in den oberen Teilen, von dem, was im Bett liegen bleibt, nämlich physischer Leib und Ätherleib. Und in dem Moment, wo sich das trennt, wird sichtbar im Grunde diese Gestalt, die eigentlich im Ätherischen vorhanden ist, also die Sphinxgestalt ist im Ätherischen vorhanden. Aber sie bekommt ihre genaue Formung, wie also verzerrt oder wie genau gestaltet die Züge sozusagen sind, bekommt sie durch die Eigenschaften des Astralischen. Also wir sind nämlich das, also was man sozusagen an guten, negativen Eigenschaften im Astralischen hat, dadurch wird dieses Urbild eigentlich, oder diese vier Urbilder, die da zur Sphinx zusammenfließen, natürlich modifiziert. Also, und erleben kann man das eigentlich genau in dem Moment, wo das Ich ist schon heraus, der Astralleib hat noch eine Verbindung mit dem Ätherleib. Also das ist die Übergangsphase. Das ist die Übergangsphase, wo wir auch träumen können. Da ist nur so eine gewisse Verbindung da. Und da erlebt man eigentlich in dieser Phase, erlebt man im Grunde den kleinen Hüter der Schwelle. Und zwar eigentlich am Ende dieser Phase. Nur meistens die Einschlafträume, die kriegen wir nicht mit. Die vergessen wir wieder. Also wir sind zwar mit dem Erleben dabei, aber die sind dann nachher weg. Und da erleben wir also im Grunde diese Sphinxgestalt, die also so schaut eigentlich der Hüter aus in seiner Urgestalt zumindest, aber er ist verzerrt, verformt eben dadurch, was wir an Karma in unserem Astralleib drinnen tragen, durch unsere guten und schlechten Taten. Dadurch hat es bei jedem Menschen ein anderes Gesicht. Also das ist diese Sphinxgestalt, die auftritt. Das heißt, das ist eigentlich etwas, was verzerrt ist, namentlich also durch den luziferischen, egoistischen Einschlag drinnen. Also vor allem die luziferischen Versucherkräfte zeigen sich da und verformen dieses reine Sphinxbild, das es eigentlich ursprünglich war. Und kann sich allerdings auch, die ist sehr wandelbar, diese Sphinxgestalt oder diese Gestalt des kleinen Hüters, wenn man so will. Wenn das Erleben schon mehr, wenn das Astralische schon ein bisschen mehr heraus ist, dann drückt sich noch sehr viel deutlicher aus die Unordnung, zum Beispiel die in den seelischen Wesensgliedern drinnen ist, also in der Bewusstseinsseele, in der Verstandesseele, in der Empfindungsseele. Oder man kann es von der anderen Seite auch sagen, in Denken, Fühlen, Wollen. Und dann erscheint zum Beispiel dieser Hüter, kann dann sogar in drei Gestalten erscheinen, in drei Tiergestalten, dann zerlegt sich das ein bisschen, dann sind es plötzlich nicht mehr vier, da ist nämlich jetzt das Menschliche, es ist dann nämlich weg. Dann bleiben drei Tiergestalten über. Das können auch durchaus Adler, Löwe und Stier sein oder verwandte Tiere, bei Dante zum Beispiel, wir haben irgendwo vor Ewigkeiten haben wir uns mit der göttlichen Komödie beschäftigt, da bevor er da hineinkommt und dann wirklich da den Abstieg in die Hölle macht, bevor er noch dem Vergil begegnet, der ihn weiterführt hinunter, begegnen ihm drei Tiere und zwar begegnet ihm ein Wolf. Was begegnet ihm noch? Ein Wolf kommt ihm entgegen, ein Luchs und was ist das dritte? Wolf, ein Luchs.
Wolf, ein Luchs. Ziegenbock ist
es nicht. Nein, Ziegenbock ist es nicht. So, ein Löwe. Passt, also der bleibt gleich, aber oben statt des Vogels ist nämlich der Luchs. Der Luchs ist der mit den Luchsaugen, dem nichts entgeht. Der ist also mit den Sinnen ganz wach nach außen gerichtet. Und ein sehr kluges Tier eigentlich, also sehr aufmerksam nach außen, also da ist es der Luchs. Und nach unten, was dem Kuhartigen interessanterweise entspricht, nämlich da hat es zu tun mit der ungeheuren Fressgier. Das ist also, steht in dem Fall dafür die unteren Kräfte. Das hat ein bisschen was mit dem Arimanischen zu tun natürlich. Also da sieht man, dass in dieser Doppelgängererscheinung jetzt nämlich sehr stark das Arimanische auch hineinkommt. Also so stark kann sich das verzerren, das Bild. Also man darf nicht sagen, so ist immer Adler und Löwe und Stier, sondern das kann sich je nach dem Karma des Menschen eben verwandelt sich. Das da hat wirklich jeder Mensch so seine eigene Nuance irgendwo drinnen, weil er ja seine eigenen Stärken und Schwächen in seinem Astralleib mitbringt. Und also wenn es schon mehr in dieses Astralische hineingeht, dann ist immer diese Dreigliederung drinnen. Da ist es also nicht mehr diese Viergliederung. Die Viergliederung hängt damit zusammen, dass es, wenn ich ins Ätherische eintauche und dann sogar schon hinunter ins Physische kommt, auch für die physische Welt ist immer die Vierzahl die maßgebende, also die vier Richtungen, Das ist das, was für unsere Erdenwelt charakteristisch ist. Während für Seelische ist immer die Dreizahl das Charakteristische. Und ebenso ändert sich auch diese Gestalt des Hüters. Wenn die Erscheinung ganz am Anfang ist, wenn sie als dieser Doppelgänger erscheint, das hängt nämlich in Wahrheit auch mit dem kleinen Hüter zusammen. Und Doppelgänger heißt aber deshalb, weil er da jetzt ganz die Menschengestalt hat. Also das heißt, da ist noch nicht einmal die Sphinxgestalt hervorgekommen, geschweige denn diese drei Tiere oder so. Also das heißt, eigentlich wäre der Anfang Doppelgänger, dann kommt die Sphinxgestalt, dazwischen wäre, kann man auch noch erleben, der Kentaur zum Beispiel. Ein Kentaur ist, wo sich der Mensch bereits heraushebt aus dem Tierischen und unten ein relativ edles Tierisches trotzdem ist, also das Pferd. Zwar natürlich noch gewaltige Triebkräfte drinnen, aber trotzdem. Also man könnte sagen Doppelgänger, dann kommt so die Kentaurengestalt, dann kommt die Sphinxgestalt und dann spaltet sich's auf in die drei Tiere und das Menschliche geht aber dann gerade verloren. Das ist das Interessante dann, das ist weg. Das ist weg. Weil da haben wir es dann wirklich mit den rein astralen Kräften in uns zu tun, das Ich ist weg. Also da scheint dann das Menschenantlitz nicht mehr auf. Also man sieht auch, dieses Menschliche wird da in uns auch schon von dem Ätherischen zum Beispiel bewahrt, sehr, sehr, sehr stark. Als Bild zumindest, als Imagination, aber als Imagination ist es ja was Realtätiges in uns.
Also die Entwicklung ist eigentlich eine Scheidung dann, in diese einzelnen
Tiere. Ja, das ist also, wenn wir im Schlaf herausgehen, erscheint es. Aber der Entwicklungsprozess ist eigentlich eben genau der umgekehrte. Weil es kommen diese Strömungen heran, die vereinigen sich immer mehr. Also wir haben diese Dreiheit einmal zunächst dadurch, dass es mit dem Astralischen zusammenhängt. Im Astralischen ist immer einmal die Dreizahl das Wesentliche. In dem Moment, wo es aber berührt, das Ätherische, kommt die Vierzahl dazu schon. Und zwar das Ätherische, so wie wir es jetzt in der Erdenwelt haben. Weil eigentlich die Kennzahl des rein Ätherischen wäre die Fünfzahl, interessanterweise. Weil der Fünfstern zum Beispiel, das sind die fünf großen Ätherströme. Wenn man so das Pentagramm aufzeichnet, das sind die großen Ätherströme, die durch den Menschen durchgehen. Und im Astralischen könnte man sagen, ist es eigentlich die doppelte Dreizahl, wenn man es ganz genau nimmt, weil dahinter steht der Sechsstern. Oder wenn man es noch größer nimmt, dann ganz hinaus, dann sind wir bei der Zwölfzahl drinnen. Also das ist diese Dreier-Symmetrie drinnen. Und bei der Zwölfzahl ist es dann so, dass es sich mit der Vierzahl vereinigt auf einer höheren Ebene, weil der Ursprung von allem letztlich bis ins Physische hinunter ist dort oben. Daher habe ich sowohl also fürs Astralische dort oben den Ursprung als aber auch bis ins Physische hinunter. Aber das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Aber eben jetzt hier, wo das geschildert wird, wo die Dreizahl eigentlich herunterströmt ins Ätherische, wirkt aber von unten bereits eben die Vierzahl von der Erde her. Und dadurch teilt sich das jetzt in vier Ströme auf. Und zwar auch, weil von oben kommt ja zum Astralischen noch was dazu, das Ich des Menschen. Und das ist ja jetzt wesentlich verantwortlich dafür, dass dieses Menschengesicht auch bei der Sphinx auftaucht. Und zwar gerade das Antlitz sogar. Also da ist der eigentliche Kopf, der entsteht, ist der Menschenkopf. Das ist ja interessant, weil ursprünglich hatte man eben diese vier Gruppenseelen, da hatte eine, die am weitesten war, also bereits dieses Menschenantlitz im Ätherischen, noch lange nicht im Äußeren. Also wir sind noch lange vor der Zeit, bevor es überhaupt Einzelwesen gibt. Also das ist alles noch Erden-Mondensphäre, wo sich die ganze Geschichte da jetzt im Großen abspielt. Und aber dort, wo am meisten schon das Ich-Prinzip hereinkommt, dort formt sich es bereits zum Menschenkopf im Ätherischen, das Bild. Dann gibt es eine Rasse, wenn man so will, wo sich zum Löwenkopf formt. Das heißt, der Ätherleib ist eigentlich, das Dominierende davon ist dieser Löwenkopf drin. Und der Rest ist eigentlich was ziemlich Verwaschenes. Also was wirklich deutlich geprägt hervorkommt, ist das Kopfprinzip. Findet man dann im Übrigen in der Apokalypse des Johannes drin. Wenn ihr euch so düster erinnert, da ist dann zum Beispiel die Rede davon, von dem Tier mit den 7 Köpfen und den 10 Hörnern und solche Sachen. Also da gibt es alle möglichen Tiere und die Köpfe haben die so viele. Diese Köpfe sind immer im Ätherischen. Die Hörner sind dann das Physische. Da ist sozusagen das, bildlich gesprochen, das Ätherische verhornt bis zum Physischen, also abgestorben eigentlich. Aber wollen wir jetzt nicht sonst in die Apokalypse verirren, aber nur dort ist das also auch genau drinnen. Wenn man im Ätherischen eben diese Köpfe vorhin schaut. Klar, weil das Bild im Ätherleib eben einen wesentlich kosmischeren Charakter hat natürlich als das äußere Physische hier. Und der Kopf mit dem kugelförmigen ist eben das Kosmische in gewisser Weise, auch von der Form her an uns. Und im Ätherischen kommt das ganz rein hervor. Und also da hat man eigentlich zunächst diese 4 Gestalten, also Löwengestalt, Menschenantlitz, heißt die, wo am stärksten das Ich hineinwirkt, die Stiergestalt und die Adlergestalt. Die Adlergestalt ist in dem Fall die am meisten im Geistigen oben bleibt, die am wenigsten heruntersteigt. Also der Adler fliegt darüber sozusagen. Der Löwe und der Stier, die steigen sehr stark hinunter. Im Übrigen, diese 2, Löwe und Stier, diese beiden Gruppenseelen, aus denen gehen die beiden Geschlechter hervor. Also das männliche und das weibliche Geschlecht. Das weibliche Geschlecht aus dem Löwen. Aus den Löwen, ja. Die sind das eigentlich viel aktivere. Na klar, die ziehen dann, was ziehen die dann heran? Einen männlichen Ätherleib. Das Ganze spielt sich im Ätherischen ab. Also das ist ein männlicher Ätherleib. Der ist also viel, viel stärker, viel kräftiger eigentlich. Während bei den Stiermenschen, wenn man so will, daraus entsteht das männliche Geschlecht. Die sind viel mehr mit der Verdauung, mit dem sich Verstofflichen beschäftigt. Die sind eigentlich in gewisser Weise Träger sogar. Und nicht so beweglich in Wahrheit. Also das Löwenartige ist eigentlich das viel beweglichere, das ja wildere sogar in einer gewissen Weise vom Ursprung her. Das Männliche ist so mehr das, was so glotzartig da unten steht und sich einmal beschäftigt, da zu verdauen. Und das, also diese 2 Gruppenseelen bilden eigentlich die Geschlechter in Wahrheit, weil das Adlergeschlecht, das bleibt eigentlich ziemlich oben. Das steigt gar nicht so weit herunter und das rein Menschliche, das liegt im Grunde noch in der Zukunft. Also das ist noch gar nicht, in Wahrheit jetzt noch gar nicht so ganz da. Weil das wird erst in einer Zeit da sein, wo wir nicht mehr auf so einen Körper, wie wir ihn jetzt haben, angewiesen sind und wo auch die Geschlechtertrennung wieder aufhören wird. Die wird ja nicht ewig bleiben. Aber so wie wir jetzt in dem physischen Körper leben, brauchen wir es halt. Aber das ist aus diesen Stier- und Stier- und Löwenmenschen hervorgegangen. Man versteht dann so gewisse Funde. Also man hat zum Beispiel so einen Löwenmensch, der so eine Statue ist, also aus der, weiß ich nicht, Frühsteinzeit oder irgendwo, hat man gefunden. Also das ist so eine richtige Menschengestalte mit Löwenkopf. Oder natürlich auch diese ganzen ägyptischen Gottheiten, vielfach mit den Tierköpfen, sind natürlich in gewisser Weise auch Erinnerungen daran. Das sind eben einfach diese Gruppenseelengötter in Wahrheit, die dahinter stecken. Und die nämlich ganz stark diese Gestalt hatten. Die natürlich selber sich dann nicht physisch verkörpert haben, sondern die bis ins Ätherische nur heruntergekommen sind. Aber eigentlich waren sie in der Form vorhanden, bis in die atlantische Zeit, zur ägyptischen Zeit, eh gar nicht mehr so wichtig. Da waren sie eigentlich schon viel, viel ferner in Wahrheit. Also, das ist der Punkt. Und die Vergiftung, natürlich möchte ich sagen, jetzt des Astralischen, beginnt natürlich jetzt dann in dem Moment, wo wir in Verbindung kommen mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, weil da sitzen eigentlich schon die Widersacherkräfte drinnen, und zwar im Grunde alle. Vornehmlich zwar das Luziferische, aber im Hintergrund ist sehr wohl auch schon das Arimanische und auch sogar die Asuras drinnen, die also in der Zukunft dann noch wesentlich mehr Rolle spielen werden. Also alle die alten zurückgebliebenen Kräfte, die aber den Menschen die Freiheit geben. Aber im Grunde in dem Moment, wir haben es also ja heute bis dahin gelesen, wo dieser Adam ja jetzt eben das Gebot bekommt, also jetzt wird er in den Garten gesetzt, jetzt erst, das war die letzte Seite, die wir gelesen haben. Mit 15 beginnt das, also zweiter Tag 15. Vaikach Adonai Elohim et ha-Adam, also es nahm der Herr Elohim den Adam, vayanichehu vegan Eden. Und er setzte ihn in den Garten Eden. Also jetzt kommt er erst hinein. Also vorher ist er noch ganz ungefährdet. Solange er noch rein in der Astralsphäre schwebt, ist er noch ganz ungefährdet. Aber jetzt wird es gefährlich. Er kommt jetzt nämlich in diese Äthersphäre, in den Garten hinein, in dem aber bereits der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen neben dem Baum des Lebens drinnen ist. Also das war das Entscheidende, dass in dem Moment, wo der Schritt hinuntergeht in die Ätherwelt, ab dem Moment fangen an, die Widersacher mitzumischen. Wirklich mitzumischen. Da sind sie drinnen, man kriegt sie nicht mehr raus. In dem Garten Eden im Paradies sind sie durch den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sind sie schon drinnen. Und das entfaltet sich dann nur langsam. Also man müsste sich dann wirklich fast vorstellen, dass diese Schlange im Paradies, dass sie die eigentlich wirklich unmittelbar aus dem Baum herauswindet. Die kommt nicht irgendwo herangekrochen an den Baum, sondern die wächst aus dem Baum heraus. Sozusagen. Weil der Baum sind eigentlich nur ätherische Kräfte, aber da strömt ja immer was Astralisches hinein und das kriegt aber diesen Schlangencharakter. Oder was eben durch das Bild der Schlange dann ausgedrückt wird. Aber das kriegt sozusagen, wächst unmittelbar aus dem Baum eigentlich heraus. Und da ist es jetzt dann halt im dritten Kapitel dann, wenn der Sündenfall geschildert wird, da ist es dann eben so weit, dass das wirklich ganz massiv hervortritt. Jetzt ist es erst so versteckt im Baum noch, wenn man so will, also in den Kräften des Baumes. Aber durch diese Durchdringung des Ätherischen mit dem Astralischen und darunter schon das Physische, das auch irgendwo sich andeutet, da ist der Ansatzpunkt für die Widersacher. Also ab dem Moment ging es nicht mehr, eine sozusagen völlig reine Schöpfung hervorzubringen. Da hätte man eigentlich stehen bleiben müssen bei der astralen Welt. Da hätte man stehen bleiben müssen mit dem ersten Kapitel der Genesis. Dann wäre im Wesentlichen eine Welt gewesen, in der die Widersacher keine große Rolle spielen, sagen wir es einmal so. Weil sie sind natürlich auch dort schon in Wahrheit drinnen, weil jede Trennung, jede Teilung, die da drinnen ist, jede Entzweiung, die passiert, ist schon, hat was mit den Widersachern immer ein bisschen zu tun. Aber da ist es noch ganz, ganz in Ordnung und ganz im Sinn des Kosmischen. Also da sind sie noch ganz im richtigen Tätigkeitsbereich. Aber da wird's gefährlich. Und aber eben erst wenn dieser Garten einmal fertig ist, jetzt senkt sich der Adam hinein oder wird hineingesetzt eben von den Elohim. Oder genauer gesprochen eben durch Jahwe, also der Repräsentant des Gemeinschaftsbewusstseins aller Elohim ist. Der ist jetzt der Tätige im Grunde, weil die anderen sind ja auf der Sonne geblieben und er, das ist interessant, er ist verbindet sich ja mit dieser Mondensphäre. Das ist jetzt ein großer Unterschied, weil bis jetzt haben die Elohim alle von außen hineingewirkt. Am Anfang war ja diese Trennung von Himmel und Erde und die Elohim selber sind aber beim Himmel dabei geblieben. Also Himmel heißt die Sonnenwelt und alles, was damit zusammenhängt. Also die ganze kosmische Welt außerhalb der Erde. Die wird abgetrennt und sie arbeiten von außen hinein und betrachten das dann, was da entsteht. Aber wirklich tätig drinnen sind eben zum Beispiel die Schöpfungstage, die ja geistige Wesenheiten sind, also diese Urengel, die es eigentlich sind, Zeitgeister, die sind die Tätigen, die sind sozusagen vor Ort auf Erden tätig. Aber die Elohim selber sind von außerhalb. Aber mit Jahwe ist es anders, zunächst einmal. Weil er ist jetzt in der Sphäre drinnen, in der Mondensphäre, und wir haben ja noch nicht die Trennung von Erde und Mond. Also diese Erden-Mondensphäre ist noch eines. Das ist noch nichts in sich Differenziertes. Und mit der ist aber jetzt Jahwe, Adonai verbunden. Also auch das ist schon ein gewisser Unterschied. Er wird sich erst dann abtrennen, wenn es also zu dieser Trennung von Erde und Mond kommt. Dann bleibt Jahwe mit dem Mond zusammen, das heißt mit der Mondensphäre eigentlich, und die Erdensphäre trennt sich als was Eigenständiges ab. Und der wirkt dann eben noch bis zu einem gewissen Grad von außen hinein, namentlich in die Fortpflanzungskräfte, und im Erdbereich aber lauert auf der anderen Seite schon Ahriman in der Tiefe und der Luzifer umsaust das Ganze. Also wir haben überhaupt da jetzt in diesem zweiten Schöpfungstag bis zweiten Kapitel der Genesis, sage ich mal, zweiter Schöpfungstag ist falsch, also zweites Kapitel der Genesis, zweite Schöpfung in der Genesis, haben wir es also zu tun, wenn wir es von außen betrachten, wird jetzt wirklich mit dem ganzen Prozess, wo sich Erde und Mond langsam voneinander trennen. Das geht also bis ins dritte Kapitel hinein, wo dann der Sündenfall ist. Also zweites, drittes Kapitel, mindestens so lang dauert es, bis Erde und Mond wirklich vollständig getrennt sind. Also man darf sich daher nicht vorstellen, dass einfach aus einer fertigen Erdkugel, so wie sie heute ist, irgendwie der Mond hinausfliegt, sondern das ist ein noch sehr wolkiges Gebilde, das sich dann mit der Zeit differenziert. Und dann verdichtet sich mit der Zeit ein Kern drinnen, der wirklich unsere heutige Erde wird. Und aus der Sphäre oben, die bleibt, die noch sehr dünn ist, verdichtet sich irgendwann das, was unser Mond heute ist, der körperlich da am Himmel erscheint. Aber das ist erst ein sehr spätes Produkt. Man muss eben übrigens denken, dass die Zeit, wo wir jetzt sprechen, wenn man es von außen betrachten würde, es gibt das Wärmeelement, es gibt das Luftelement bereits, es gibt auch schon das flüssige Element. Das ist also nicht unser Wasser, es ist alles, was flüssig ist, aber man darf sich jetzt auch wieder nicht so vorstellen, wie weiß ich nicht, unser Magma heute oder so. Das ist auch nicht der Zustand. Es ist eigentlich viel, viel sanfter, viel milder. Diese hohen Temperaturen des Magmas und dergleichen, die entstehen eben in Wahrheit in der Erde erst dann, wenn dieser Erdbrocken sich, wenn das Ganze zusammenstürzt, sich materialisiert durch den ganzen Druck und wenn das zusammenstürzt, dadurch entsteht eigentlich erst diese große Hitze da drinnen. Die ist gar nicht in dem Gebilde so drinnen. Das ist viel sanfter, muss man sich das vorstellen. Ist im Übrigen interessant, vor zwei Tagen habe ich es jetzt in der Zeitung gelesen, das Mondgestein, was untersucht haben, also was das ist vergangen, da hat man mittlerweile auch Wasser gefunden drinnen. Also es gibt in Spuren Wasser drinnen und man ist drauf gekommen, es hatte genau den gleichen Ursprung wie das Wasser auf der Erde. Das heißt aber so viel wie, dass zu dem Zeitpunkt, wo sich Erde und Mond getrennt haben, Bedingungen herrschen mussten, bei denen Wasser in irgendeiner Form überhaupt existieren kann. an. Und bei zu hohen Temperaturen zersetzt sich nämlich Wasser. Das heißt, dieser Trennungsprozess kann gar nicht bei jetzt immenser Hitze oder so passiert sein, weil dann zersetzt sich nämlich Wasser. Also wenn Wasser auf Magma oder so kommt zum Beispiel, dann dampft es nicht nur, sondern dann zersetzt sich teilweise auch das Wasser durch die Hitze. Und es bildet sich Wasserstoff und Sauerstoff in Wahrheit, weil es ab einer gewissen Temperatur nicht mehr stabil ist. Naja, und jetzt dieser Prozess der Trennung, dieser Prozess, wo eben die Widersacher und bei ihm ja jetzt einmal die Luziferischen mitspielen, bedeutet aber natürlich, dass überhaupt in dieser ganzen Mondensphäre jetzt immer mehr, naja, Schlechtes entsteht oder astralisches Gift auch, wenn man so will. Also es beginnt jetzt nämlich auch rückwirkend die Seelenwelt natürlich zu vergiften, wenn da das Böse entsteht. Weil dieses physisch-ätherische unten gibt zwar, naja, die Möglichkeit, egoistische Kräfte zu entwickeln, weil das ist die Wurzel des Bösen eigentlich. Also und da wirken eben die luziferischen Kräfte mit, die also da mithelfen, dass sie das immer mehr absondert. Aber die Wirkung zeigt sich dann im Seelischen, in der Seelenwelt. Also dort wird es vergiftet. Das heißt, die Astralsphäre, die mit diesem Monden-Erdengebilde zusammenhängt, wird jetzt eigentlich ab dem Moment im Grunde, wo dieser Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen da gepflanzt wird, ab dem Moment strahlt eigentlich in die Seelenwelt etwas, man kann sagen, Vergiftendes zurück. Also das ist nicht nur so, dass wir einen Schaden nehmen, dann, wenn wir von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen essen, sondern das hat die Rückwirkung überhaupt in die Seelenwelt hinein. Also die wird vergiftet. Und das ist was aber ganz extrem Wichtiges, weil dadurch bildet sich jetzt überhaupt erst die Sphäre, die wir Kamaloka nennen. Kamaloka, also dieser Ort der Begierde, den wir auch nach dem Tod durchwandern müssen, der ziemlich unangenehm ist und den wir ja dann immer mehr befüllen mit dem, sage ich mal, Seelenmüll, den wir durch unsere Untaten mit uns schleppen. Dieses Kamaloka, als dieser Ort mit lauter negativen astralischen Kräften, beginnt sich jetzt erst zu bilden. Also das gab es nicht schon immer, das Kamaloka. Eigentlich ist es dieselbe Sphäre, wo das Paradies ist. Weil eigentlich ist ja diese Erden-Mondensphäre, von der wir die ganze Zeit sprechen, ist das Gebiet, wo das Paradies ist. Und das Paradies wandelt sich eigentlich im Laufe der Zeit um ins Kamaloka. Also es ist sozusagen wirklich das verlorene Paradies in einer gewissen Weise, bis es wieder so weit kommt, dass das umgewandelt wird. Weil das wird dann am Ende dastehen müssen. Also wir müssen unser Karma bereinigen, es muss aber auch diese ganze Kamaloka-Sphäre bereinigt werden. Und das geht wieder nur mit der Hilfe des Christus, dass das alles aufgelöst wird. Also wir allein schaffen das nicht, diese ganze Sphäre wieder aufzulösen. Und wenn sie nicht vollständig aufgelöst wird, dann sind das genau die Dinge, die in die sogenannte achte Sphäre hinübergehen. Das heißt, die aus der Entwicklung überhaupt herausfallen. Achte Sphäre heißt immer, das ist etwas, was die eigentlich geplante Entwicklungsrichtung nicht mehr mitgeht und abzweigt davon. Und wie weit das eben passiert, das wird aber davon abhängen, wie sich der Mensch einstellt, weil der Christus kann es auch nur auflösen dadurch, dass wir ihm die Möglichkeit geben, das heißt, dass wir ihn sozusagen einladen dazu. In dem Sinne nicht ich, sondern der Christus in mir. Ich lasse ihn durch mich wirken, aber es muss mit meiner Einwilligung geschehen. Ich kann nicht einfach sagen, tu, mach, oder es wird von selber passieren. Und je nachdem, wie weit es gelingt, das zu reinigen, diese Sphäre, je nachdem wird auch dann der nächste Verkörperungszustand unserer Erde ausschauen, also der neue Jupiter oder auch das neue Jerusalem genannt. Das, wenn zu viel als Schlacke wegbricht in diese achte Sphäre, wird es halt eine wesentlich ärmere Welt werden. Und wenn es gelingt, möglichst viel von dem wieder zurückzuverwandeln, aber natürlich auf einer höheren Stufe, als es da jetzt im Paradies noch ist, umso mehr, umso reicher wird dann dieser neue Jupiter werden und umso mehr Entwicklungsmöglichkeiten wird er bieten. Aber das hängt entscheidend vom Menschen ab. Aber jedenfalls der Mensch, in dem Moment, wo er da hineintaucht, jetzt hineingesetzt wird in den Garten Eden, hat jetzt eigentlich im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder er verbindet sich gar nicht richtig mit dem Ganzen, dann bleibt er in der reinen Sphäre irgendwo. Oder er verbindet sich wirklich mit dem Ganzen, dann nimmt er eben auch die Kräfte des Baums der Erkenntnis des Guten und des Bösen auf und dann heißt es, wie sagt er, der Jahwe Elohim, sprechen Mikol Etzhagan Achol Tochel, also von jedem Baum des Gartens sollst du essen, Ume Etz Hadaat Tov Vara Lotokal, also von dem Baum des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Das kennen wir ja, den Ausspruch. So, Kibeyom Achekal Achalekal Achaleka Mimenu Mod Tamut. Denn an dem Tag, wo du isst von dem, also von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, also, na, wie heißt es, an dem Tag, du isst von dem zu sterben, dann stirb. Also, wenn du isst von dem Baum, von dem zu sterben ist, dann stirb. Aber das ist nicht jetzt wie ein Gebot aufzufassen oder wie eine Drohung aufzufassen, sondern es ist einfach eine Tatsache. Wenn du das aufnimmst, dann nimmst du diese Kräfte in dich auf und das sind die, die letztlich auch zum Tod führen, weil sie dich also so weit abtrennen von der geistigen Welt, dass du diesen Übergang dann erleben wirst, also zu sein in einer geistfernen Welt unten und dann ist es aus und dann springst du wieder in die geistige Welt hinein, aber du fällst eigentlich zwischendurch immer so weit weg von dem Geistigen, dass, nämlich wenn du verkörpert bist auf Erden, dass du das also dann als Tod eben erleben wirst. Das ist dieser radikale Schnitt des Bewusstseins. Das ist so einen starken Bewusstseinswandel gab es bis jetzt auch noch nie in der ganzen Entwicklungsgeschichte der geistigen Wesenheiten. Bis dahin gab es Verwandlungen des Bewusstseins, aber die sehr gleitend sind in einer gewissen Weise. Also wo nicht da war so ein radikaler Wechsel zwischen zwei Bewusstseinszuständen. Der Bewusstseinswechsel eben zwischen Leben auf Erden und dem nachtodlichen Bewusstsein ist eben ganz radikal. Daher darf man sich ja nicht vorstellen, gut, also jetzt wissen wir ja, es geht nach dem Tod weiter und so, aber man darf sich das nicht so annähernd ähnlich vorstellen, wie wir hier erleben. Es wird also alles komplett anders. Es ist in einer gewissen Weise höheres Bewusstsein, aber alles das, was wir so zumindest im Alltag da kennen, also Sinneseindrücke, das ist weg. Gedanken über Sinnliches ist weg. Sprache sowieso ist weg. Sehr schnell. Also man fragt sich dann ja, was bleibt denn dann eigentlich noch über? Also würde man eigentlich normalerweise sagen müssen, ja, eigentlich fällt mir jetzt nichts mehr ein. Also das, was eigentlich hauptsächlich unser Bewusstsein hier ausmacht, ist weg. Es bleibt eigentlich die Dinge nur über, die zumindest untertags sehr, sehr tief im Unterbewusstsein ruhen, normalerweise bei den meisten Menschen. Und es bleibt natürlich alles das namentlich über, was aus irgendwelchen schöpferischen Impulsen im Menschen entsteht. Es bleibt über alles das, was wir bereits, wir arbeiten jede Nacht nämlich daran, tun, um unser Karma aufzuarbeiten. Jede Nacht arbeiten wir nämlich weiter daran. Jede Nacht gehen wir das durch, was wir am Tag alles getan haben und bereiten in gewisser Weise schon vor, den Schicksalsausgleich fürs nächste Leben. Und da ist aktiv, schöpferisch unser Ich mit beteiligt daran. Also mit dem sind wir in der Nacht recht heftig beschäftigt. Und nur bei Tag wissen wir halt nichts davon, außer so, dass man halt einmal das Gefühl hat, irgendwie müsste ändern oder irgendwas muss geschehen. Aber das schlummert also sehr in den Tiefen. Das heißt, es wacht dann nach dem Tod alles das auf, was wir jetzt eigentlich verschlafen, obwohl wir es eigentlich selber ganz wesentlich tun. Also wir sehen sozusagen die ganz andere Seite unseres Ich hier. Und das erleben wir dann auch von den Menschen, die wir hier zurücklassen. Ob der Pepe-Onkel jetzt da unten Pfeife raucht oder seinen Garten pflanzt, das kriegen wir da eben nicht mit. Das ist völlig uninteressant. Aber was er an geistigen Impulsen in sich leben hat, der vielleicht auch gar nicht bewusst mitkriegt hier auf Erden, die erleben wir ganz stark. Und wenn wir hier geistig arbeiten, selbst wenn wir uns der ganzen Größe dessen, was damit in Wahrheit verbunden ist, gar nicht bewusst sind, und mal dazu sagen, also angenommen, wir arbeiten jetzt mit den Zyklen Steiners und versuchen halt das irgendwie zu verstehen und zu fassen irgendwo, aber was wir im Bewusstsein davon mitkriegen, ist der kleinste Teil. Nur es bewirkt etwas in uns. Es bewirkt nämlich, dass unser wahres Ich, das wir hier normalerweise gar nicht erleben, dass das sehr wohl also mit diesen Impulsen in Berührung kommt und dabei reiche Erfahrungen macht und die auch durchlebt. Sogar während unseres Wachzustandes durchlebt. Nur wir kriegen es hier nicht wach zu. Aber das heißt, wenn wir so einen Zyklus ernsthaft studieren, währenddessen macht unser Ich, unser wirkliches Ich, gewaltige Erfahrungen durch. Und die tauchen auf. Die tauchen dann natürlich da immer auf. Und natürlich ganz besonders, also wenn wir hier etwa das üben, was Steiner nennt, die moralische Intuition, also das heißt, wo wir, was eigentlich für die, nicht nur Zukunft, sondern für die Gegenwart jetzt schon das Um und Auf ist, weil einfach die alten überlieferten Moralregeln alleine genügen nicht mehr, die tragen nicht mehr. Also wir müssen eigentlich schöpferisch sein im Moralischen. Wir müssen wissen, in dem Augenblick, dem Menschen gegenüber muss ich so handeln, will ich so handeln, im guten Sinne. Und nicht nach irgendeiner vorgegebenen Regel. Die Zeit ist eigentlich vorbei. Also echt und nämlich echt auch im Sinne, dass es wirksam wird oder dass es am wirksamsten wird, wird es eigentlich nur, wenn ich wirklich schöpferisch in dem Moment das hereinhole. Und diese Impulse, die leben natürlich ganz gewaltig auf nach dem Tod. Das sind riesige Impulse. Wer nur am äußeren Sinnlichen hängt und brav, bieder den Moralregeln, den Gegebenen folgt, aber sonst nichts weiter. Wenn er keine Regel dafür hat, dann tut er halt auch nichts. Aber wenn er vielleicht irgendwas bemerkt, wo man sehr wohl was tun müsste, nur leider gab es halt noch keine Regel dafür, wenn er da vorbeigeht, das sind alles Dinge, die für da überhaupt keine Bedeutung. Ja, höchstens im negativen Sinn, dass er eigentlich was versäumt hat, weil er aus seinem Ich heute, in unserer Zeit heute, so weit sein müsste, selber etwas hereinzuholen. Von den Menschen, was nicht zur Zeit Moses, wo es die 10 Gebote gab, konnte man das noch nicht verlangen. Da musste einer einmal die Grundgesetze hereinholen, sozusagen. Aber heute stehen wir davor, dass im Grunde jeder so ein kleiner Moses in seiner konkreten Lebenssituation sein muss. Das hebt die alten Gesetze nicht auf, aber es erfüllt sie in einem viel höheren und noch viel konkreteren Sinn. Und nur das hat eine Bedeutung dann für drüben. Also der Rest ist weg. Also wenn einer von mir aus rennt er brav in die Kirche, weil es ist halt so gehört, und der ist auch sonst brav und anständig nach den Regeln, aber halt in Wahrheit völlig ungeistig und in Wahrheit ist ihm eh nur wichtig, gut zu essen und sonst möglichst eine Ruhe haben, dann ist drüben ziemlich finster. Ziemlich finster. Das heißt vor allem nämlich dann, dass er die seelische Außenwelt, in der man zunächst ist, nicht wahrnehmen kann. Er ist dann wirklich wie in einem Kerker im Grunde. Er spürt schon irgendwo dumpf, ich bin ein Ich. Und das, aber viel mehr als dieses Empfinden, ich bin ein Ich, ist nicht da. Weil wir ahnen ja auch hier in unserem Erdenleben etwas von unserem Ich. Wir wissen, wir haben eins. Also irgendwie geht jeder Mensch davon aus, ich habe sowas. Obwohl dann die Philosophen wieder streiten darüber und so weiter. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Kapitel. Aber irgend sowas spüren wir, dass da so ein Kern da ist, das bin ich. Wenn man genauer nachfragt, was das eigentlich genau ist, wird es eh schon schwierig, weil wenn man dann genau nachrechnet, das meiste, was einem einfällt, sind die Äußerlichkeiten. Also man hat die und die Erinnerungen, man hat die und die Erziehung und man hat dieses und jenes erlebt. Das ist aber alles nur die Außenhülle. Dahinter steht erst das Ich, das diese Erfahrungen macht, und über das wissen wir relativ wenig. Und auf dieses Wenige im Grunde ist man im Extremfall dann nach dem Tod reduziert, wenn man sich wirklich nur ganz mit den Äußerlichkeiten beschäftigt. Weil die sind weg und der Blick für die seelische Außenwelt ist aber nicht geöffnet. Da wird es dann sehr schwierig. Wenn ich aber hier mich geistig beschäftige und ich muss dazu nicht so weit kommen, dass ich bewusst hellsichtig werde, sondern dass ich halt diese geistigen Prozesse aber in mir ablaufen lasse und dadurch das Ich bereichere, dann erwacht der Blick für die geistige Außenwelt ganz stark. Und dann gehe ich in eine viel, viel reichere Welt hinein, als ich sie hier jemals erleben kann. Da kann ich noch so viele Reisen machen. Die ist dann unendlich viel reichhaltiger.
Ja. Gibt es da einen engen Zusammenhang zwischen denen, also die jetzt nur weiter auf der Welt leben, die aber Verwandtschafts- oder Freundesverhältnisse,
ja,
mit denen haben, die schon drüben sind? Gibt es da ein Verhältnis, oder ist das ganz,
ja,
allgemein für die geistige Welt gemeint? Oder spezieller als für die, die schon Beziehung hatten?
Ja, also das ist überhaupt ja das Interessante, also namentlich in dieser Kamaloka-Sphäre. Wir können dann eigentlich wirkliche bewusste Beziehung, nämlich sowohl wir von unten als auch der Tote von oben, eigentlich nur mit den Menschen aufnehmen, mit denen wir bereits karmisch in gewisser Weise verbunden sind. Das kann unter Umständen so sein, dass wir vielleicht gar nicht im letzten Erdenleben mit denen karmisch zusammengekommen sind, sondern in einem früheren Erdenleben, obwohl das schon ein Extremfall ist. Also eine starke Beziehung wird sich immer herausstellen zwischen Menschen, die hier im letzten Erdenleben karmisch miteinander zu tun hatten. An andere kann man höchstens indirekt heran, indem man sozusagen eben wen kennt vielleicht oder gekannt hat hier, der wieder wen anderen gekannt hat und der dann auch drüben in gewisser Weise als Vermittler oder als Brücke wirken kann. Anders kommt man eigentlich gar nicht heran. Daher ist was sehr, sehr Interessantes, jetzt bezüglich Rudolf Steiner nämlich. Daher hat Karma-Forschung immer zwangsläufig etwas damit zu tun, dass man Menschen erforscht, mit denen man karmisch in Verbindung steht. Ich kann nicht irgendein XY karmisch erforschen, mit dem ich in überhaupt keiner karmischen Verbindung stehe. Und am meisten Aussagen kann ich treffen über Menschen, mit denen ich sehr enge karmische Beziehung habe, vielleicht schon über mehrere Erdenleben. Also das heißt zum Beispiel in den ganzen Karma-Vorträgen von Steiner steht sehr minutiös drin, mit wem man alle in enger karmischer Verbindung gestanden ist. Das steckt nämlich dahinter. Das ist eine ganz, in Wahrheit ganz individuelle Schilderung daher. Anders geht es gar nicht. Man kann es gar nicht anders schildern. Ich kann jetzt sagen, ja, ich will jetzt gern wissen, wie war denn, weiß ich nicht, der Genghis Khan, wer war denn der, was ist aus dem geworden. Wenn ich mit dem karmisch überhaupt nichts zu tun habe, werde ich nichts herausfinden darüber. Kann vielleicht ein anderer, der mit dem was zu tun hatte, aber es wird nichts herauskommen. Wie gesagt, Ausnahme ist, man kann eventuell so über ein paar Umwege etwas in Erfahrung bringen, geistig, aber das ist halt dann sehr, sehr vage irgendwo. Und wird nie auch so konkret herauskommen, wie wenn man selber mit diesen Menschen konkret zu tun hatte. Und das heißt, in gewisser Weise ist das, was diesbezüglich Steiner herausgebracht hat mit den Karma-Vorträgen, hängt also ganz stark mit seinem eigenen Karma zusammen. Und ein anderer Geistesforscher müsste halt andere schildern. Teilweise zumindest, weil vielleicht wird es überschneiden irgendwo und die in seinem Umkreis waren, natürlich überschneidet sich da, aber sie hätten dann wieder die Möglichkeit, andere genauer zu schildern. Und natürlich gibt es ein sehr reiches Feld, weil wenn man schon einige Inkarnationen hinter sich hat, hat man schon eine ganze Menge karmische Verbindungen geknüpft. Und die Intensität im Übrigen, die also mit so einer karmischen Verbindung zusammenhängt, ist nicht unbedingt daran zu messen, wie viel Zeit man mit dem Menschen im Erdenleben verbracht hat. Das kann oft sehr kurz sein. Also überhaupt mit Menschen, mit denen man in der Vergangenheit karmischer zusammen war, ist es oft so, dass man denen dann im nächsten Erdenleben einmal begegnet. Weil es gibt eigentlich jetzt kaum ein Karma mehr aufzuarbeiten, es ist mehr so, jetzt einmal Hallo sagen und man weiß, man kennt sich eigentlich. Es gibt auch manchmal, man trifft Menschen, die hat man noch nie gesehen und irgendwie, als würde ich den ewig kennen. Und am nächsten Tag ist er wieder weg und man hört nie wieder was von ihm. Und das sind also Dinge, die halt karmisch dann ziemlich abgeschlossen sind, aber die gerade also für diese geistige Beziehung dann oft sehr, sehr wichtig sein können. Weil da meistens dann eben sehr, sehr, sehr viele frühere Inkarnationen dahinter stecken, wo sie ein sehr intensives Band aufgebaut hat. Und dieses karmische Band ist eigentlich das Band zwischen den Lebenden und den Toten. Das, auf dem findet der Austausch statt. Unbewusst findet er in jedem Fall statt. Nur was dabei herauskommt, ist halt die Frage, wenn der Mensch hier so ganz materialistisch war, zwar bieder und brav, aber ganz materialistisch letztlich, dann hat das drüben, ist es ihm fast unmöglich, die Verbindung mit den Zurückgebliebenen hier zu finden. Es geht höchstens noch dann, wenn die unten, wie soll ich sagen, wahre geistige Leuchtfeuer sind. Die müssen aber dann wirklich eine sehr starke geistige Kraft entwickeln, dann kann das irgendwo diese Hülle aufbrechen, in die sich der Tote im Grunde isoliert. Weil im Grunde passiert nämlich dann Folgendes oben, dass er in dem Kamaloka oben im Grunde eine ganz dichte Astralhülle um sich baut, die völlig undurchlässig ist. Also er ist so wie so in einer Zelle eingesperrt da drinnen und kann nicht hinaus in die äußere Seelenwelt. Also er ist in der Zelle drinnen. Und unter Umständen aber, wenn Menschen, die karmisch mit ihm verbunden sind, ein sehr starkes geistiges Licht entwickeln, dann kann das unter Umständen diese Hülle aufbrechen und dann ist eine gewisse Kontaktaufnahme möglich. Ich meine, ganz schlimm ist natürlich, wenn der drüben ist, so isoliert ist und die unten auch völlig ungeistig bleiben. Dann ist es sehr, sehr schwer und dann kommt auch unterbewusst die Beziehung fast nicht zustande. Das ist dann das Problem. Und damit geht beiden Teilen eigentlich sehr viel verloren, weil ein Sinn oder ein Nebeneffekt dessen, dass wir also durch den Tod gehen müssen und dass sich das menschliche Leben daher immer in diese beiden Hälften teilt, Erdenleben, Leben in der geistigen Welt, bedeutet aber auch, das volle Menschenleben besteht immer in der Zusammenarbeit zwischen denen, die drüben sind und denen, die da sind. Eigentlich sind wir als Menschen, die wir hier auf Erden tätig sind, vollständig erst dadurch, dass einer, meistens ist es eine Seele ganz besonders, die mit uns zusammenarbeitet aus der geistigen Welt, die drüben ist. Das kann in verschiedenen Stärkegraden passieren, das kann auch wechseln, also es können eben mehrere Personen sein, die wechseln, aber die stärkste Bindung ist also dann da, wenn es wirklich eine ganz spezielle Seele ist. Das hat zum Beispiel der Novalis so stark erlebt mit seiner Sophie, die da so jung gestorben ist, seiner Braut, und wo er dann wirklich auch gesagt hat, dass er weiht, sein Leben ihr nachzusterben im Grunde. Aber das waren jetzt nicht Selbstmordgedanken, sondern eigentlich hieß das, ich weihe mein Leben der Verbindung, mit der die hinübergegangen ist. Und aus dem hat er eigentlich seine größten Dichtungen geschaffen, in Wahrheit. Aus dieser Verbindung heraus und aus diesen realen Erlebnissen, die er dabei hatte. Ohne dass er sich jetzt ganz voll bewusst hellsehend zu Bewusstsein bringen konnte auch. Das ist gar nicht notwendig. Obwohl es eh sehr, sehr, sehr stark dran ist und also sehr viele Bilder braucht man, nur seine Gedichte oder seinen Heinrich von Ofterdingen und so weiter lesen oder die Lehrlinge von Seis oder auch in den philosophischeren Schriften oder in den Aphorismen, wo das da drinnen steht, da wird es sehr deutlich, dass er schon sehr konkrete Erlebnisse hatte. Und der hat also diese Lebensspanne ist ja nicht sehr alt geworden dann in der Inkarnation, aber wirklich im Grunde fast ausschließlich gelebt aus dieser Beziehung mit der Seele, die hinübergegangen ist. Und da ist, wenn ich mit einer einzigen Seele also so eine intensive Beziehung fassen kann, da ist der Austausch besonders stark. Oft ist es halt bei anderen schwächer, da wechselt es, da hat man mal ein paar Jahre mit der einen Seele mehr zu tun, dann steigt die halt weiter im Kamaloka auf und fernt sich und man verliert sie sozusagen ziemlich aus dem Blickwinkel und dafür tritt eine andere Seele herein und das, bis da so ein richtig starker Strom wieder zustande kommt, der auch fruchtbar hier wird, das dauert dann wieder eine gewisse Weile. Also das heißt, wenn so ganz dezidiert so eine Beziehung da ist, dann ist der Austausch am fruchtbarsten, dann ist die stärkste Beziehung da. Und das brauchen wir eigentlich hier ganz stark für unsere Erdenwelt, weil wir sind hier in Wahrheit nicht fähig mit unserem, was wir hier bewusst, mit unserem Verstand, mit unserer bewussten Tätigkeit hier entfalten können, wären wir nicht in der Lage, unsere Erdenprobleme hier vollständig zu lösen. Das braucht die Befruchtung von drüben. Und die nächste Befruchtung, die wir haben und die für unsere Erdenwelt am tauglichste, ist durch die Wesen, die eben wirklich eine Ahnung von der Erdenwelt haben. Und das sind die Toten. Das sind nicht einmal die Engelwesenheiten, weil die können uns zwar sehr viel Geistiges geben und das ist auch sehr wichtig, dass wir also eine Beziehung zumindest zu unserem Engelwesen bekommen. Da holen wir was aus dem Geistigen. Nur das sind alles Dinge, die nicht so unmittelbar hier auf die Erdendinge anzuwenden sind gleich. Das ist also einfach für eine höhere Sphäre gedacht. Irgendwo ist auch wichtig, wir brauchen das, ganz wichtig, aber gerade praktische Dinge, Gestalten im sozialen Leben, alle diese Dinge, das geht in Wahrheit nicht ohne der Mithilfe der Toten darüber. Also diese soziale Gemeinschaft der Lebenden und der Toten ist ganz, ganz entscheidend. Und das sind natürlich aber auch die, wie soll ich sagen, die Kanäle, die Verbindungskanäle, wenn ich das jetzt so bildlich nennen darf, auf denen, wenn wir uns mit dem Christus hier verbunden haben, der Tote sich mit dem Christus bereits hier verbunden hat, dann sind das auch die Tore, durch die zum Beispiel die Christuskraft so wirken kann, dass sie wirklich auch etwas von diesem Müll in der Kamaloka-Sphäre auflösen kann. Weil das wird eben notwendig sein. Alles, was nicht aufgelöst wird, geht eben letztlich in diese achte Sphäre hinein. Aber wir müssen eigentlich die Wege bahnen dort oben. Das kann niemand anderes. Weil diese ganzen Dinge, dieser ganze Müll in der Seelenwelt trägt unsere Handschrift. Und unsere menschliche Handschrift sozusagen. Daher müssen wir den Christus einladen, hilf uns dort das auszulöschen und auszuradieren wirklich. Nicht nur wegzuschieben. sondern es wirklich aufzulösen. Das ist ganz wichtig. Und dass das wirklich in diese Kamalokasphäre hinauskommt, dazu bedarf es eben auch dieser Beziehung der hier Lebenden mit den Toten da oben. Der Christus ist eigentlich mit der Erdensphäre jetzt, mit der engeren Erdensphäre verbunden. Und eigentlich braucht es genau diesen Kanal zwischen den Lebenden und den Toten, um da hineinzuwirken in die Kamalokasphäre. Also man darf sich nicht vorstellen, dass der Christus so der große Hokuspokusmacher ist. Der macht schon alles gut und macht Schnipp, weil er ist eh allmächtig und alles wird funktionieren. Nein, er hat sich ganz bewusst jetzt beschränkt auf die engere Erdensphäre. Ihr seht den Schritt. Jahwe hat sich mit der Mondensphäre verbunden, gemeinsam mit der Erdensphäre. Weil das war schon ein riesiger Schritt, von der Sonnensphäre abzusteigen in diese Mondensphäre. Das ist ein gewaltiger Schritt schon. Der Christus ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat sich mit unserer kleinwunzigen Erdensphäre, kann man gar nicht einmal sagen, wirklich mit unserer Erdkugel sozusagen verbunden. Weil es geht gar nicht nur um die ganze Sphäre, sondern wirklich das, was ätherisch, namentlich also unsere Erde gestaltet. Und da lebt der Christus drinnen. Und das heißt, wenn er ins Kosmische hinauswirken will, außerhalb der Erde, dann geht das über den Weg, über die Wege, die der Mensch bahnt. Wir bahnen eigentlich die Wege da hinaus. Das heißt, von der Erde aus strahlt eine Verwandlung letztlich des ganzen Kosmos aus. Und das braucht aber der Wege, die wir Menschen bahnen, sonst passiert da gar nichts diesbezüglich. Ja, es würde schon etwas passieren, aber das hätte dann mit unserer Entwicklung nicht wirklich was zu tun. Und es würde nicht eben die Schäden aufheben, die wir bereitet haben, und es würde auch vor allem nicht die Früchte hineinverweben, die durch unser Wirken hineinkommen. Und das werden im Grunde, auch wenn sie noch so klein und bescheiden sind, die Wesentlichen sein. Weil deswegen ist die Erdentwicklung da, dass wir kleinen Maxeln da was ganz Neues hineinbringen. Und das sind zwar noch ganz kleine Samenkörnerln, aber die sind das Entscheidende für die Zukunft. Im Grunde ist das, was die ganzen Hierarchien über uns tun, ist Hilfstätigkeit dafür, dass wir das tun können, dass wir das tun dürfen, dass uns der Raum dazu gegeben ist, das zu tun. Aber sozusagen die Frucht des Erdendaseins, die müssen wir bringen. Die ist nicht vorgegeben. Das ist der gewaltige Gedanke eigentlich dahinter, der mit dieser Erdenschöpfung verbunden ist. Und wir sind halt jetzt heute in dem Moment drinnen, wo, naja, also diese Scheidung der Geister sehr stark begonnen hat. Also wir haben vorhin gesprochen, dass gerade jetzt so in den letzten Jahren, aber ganz besonders eigentlich wirklich in der unmittelbaren Gegenwart, eigentlich geistig gesehen unheimlich viel in Bewegung ist und viel kommt. Und das hängt auch natürlich sehr stark zusammen mit diesem Prinzip der Scheidung der Geister. Es ist einerseits eine unheimliche geistige Aufbruchsmöglichkeit, da auch namentlich im Anthroposophischen. Damit meine ich jetzt weniger die Gesellschaft als solche, aber von der Geistigkeit des Anthroposophischen her, wie es durch eben einzelne Individualitäten gelebt wird, sind unheimliche Chancen, da jetzt was wirklich mit Kern zu tun. Und zwar auch so zu tun, dass es eben nicht nur innerhalb dieser anthroposophischen Zirkel eine Bedeutung hat, sondern sich in die Welt hineinstellt. Weil das ist ja das Wichtige letztlich. Weißt, es geht nicht darum, sind sie Anthroposoph oder nicht, sondern es geht um Menschen. Und aber das andere ist natürlich, dass ein Impuls da ist, der also mit einem ungeheuren Tempo also dem Arimanischen immer mehr verfällt. Also zurzeit ist es eben besonders das Arimanische, das Luziferische ist natürlich dabei, sind die Asuras auch schon dabei, aber den Hauptzug hat also das Arimanische im Moment. Das ist der alles führt und der mit einem rasanten Tempo wirklich die ganze Erde eigentlich arimanisieren will. Das heißt, im Grunde zu einer riesigen hochintelligenten Mechanismus zu machen im Grunde, also ohne jeglicher Freiheit, aber ungeheuer präzise funktionierend. So, dass es für manche wahrscheinlich die beste aller vorstellbaren Welten ist, die also wie ein Uhrwerk präzise, störungsfrei abläuft. Aber nur ist halt dann jeder einzelne Mensch nur ein Rädchen in dem Uhrwerk drinnen. Völlig unfrei. In dem Moment wehe, er will frei sein. Was passiert, wenn er ein Rädchen in der Uhr frei sein will? Na, dann wird die ganze Uhr kaputt werden. Also wird man eher das Rädchen austauschen und rausschmeißen. Das heißt also dagegen vorgehen. Also das wird auch immer stärker werden, also der Kampf gegen die Freiheit des Menschen. Das wird ihn, und zwar mit immer subtileren Mitteln. Weil am besten kämpft man gegen die Freiheit der Menschen, wenn sie es gar nicht merken, dass man gegen die Freiheit kämpft. Und sie glauben, ich bin eh so frei, genau den Weg, den man für mich ausgesucht hat, aber das weiß man halt nicht, genau den will ich ja gehen, mit aller Gewalt. Aber dabei ist es gar keine freie Entscheidung, sondern es ist manipuliert in gewisser Weise. Also, und das wird immer raffinierter, die Methoden. Ja klar, weil dahinter steckt eben Ahriman als Inspirator, der ist gerade in diesen Dingen von immenser Intelligenz und kennt natürlich den Menschen sehr gut, weil er dem Menschen sehr nahe steht in Wahrheit und erkennt ihn teilweise besser als die positiven Hierarchien über uns. Weil wir es einfach schon viel länger in seinem Einflussbereich leben und auf Du und Du mit ihm sind in einer gewissen Weise und die guten Geister haben sie ja eher mehr zurückgehalten. Also die, so wie wir heute sind, das wissen, weiß eigentlich der Ahriman besser als die da oben in einer gewissen Weise. Und daher kann er uns natürlich unheimlich schlau manipulieren. Und also diese Scheidung ist extrem, wird immer extremer werden. Also das steckt hinter dieser Scheidung der Geister dann dahinter. Und das sind Dinge, die also im Seelischen höchst dramatisch auch werden dann. Also das wird auch immer mehr zu Kämpfen führen, die jeder Mensch in sich im Seelischen auszutragen haben wird. Weil er wird in sich selbst diese Scheidung durchführen müssen. Und er wird daher auch eben zum Beispiel seinem Doppelgänger oder dem Hüter der Schwelle, dem Kleinen, bewusst entgegentreten müssen. Und das ist kein nettes Erlebnis. Weil da sieht man erst, was sich durch die Einflüsse der Widersacher alles angehäuft hat in uns. Selbst wenn wir jetzt in der Inkarnation eh schon recht brav geworden sind, aber wir schleppen einen riesen Pinkel aus der Vergangenheit mit. Schon das alleine. Und bis jetzt ist es immer noch so, dass wir eigentlich mehr Karma uns aufgeladen haben in jeder Inkarnation, als wir ausgleichen konnten. Das heißt, es wird von Inkarnation zu Inkarnation, wird der Rucksack eigentlich schwerer. Und wir müssen aber jetzt langsam möglichst schnell in die Richtung kommen, dass er von Inkarnation zu Inkarnation kleiner wird. Weil sonst schaffen wir es nicht, in der rechten Zeit so weit zu kommen, dass unser Karma auf Erden erledigt ist und wir eben dann in einer anderen Weise uns weiterentwickeln können. Weil dieser Rucksack, der zieht uns immer wieder zu einer neuen Inkarnation herunter. Solange der nicht weg ist, müssen wir herunter. Selbst dann, wenn es im Grunde keine geeigneten Inkarnationsbedingungen hier gibt auf Erden. Ich meine, im Extremfall müsste man dann sogar in die 8. Sphäre letztlich ausweichen. Das wäre dann ganz schlimm. Wobei es ja noch in den nächsten planetarischen Verkörperungen Möglichkeiten gibt, dem zu entkommen, nur es wird dann noch viel, viel, viel schwerer. Nein, es geht dann nur mehr mit der Hilfe anderer. Also es geht einfach durch übermäßige Opfertaten anderer Menschen. die drinnen sind. Das, und die wird es sicher auch geben. Also sozusagen die, wie soll ich sagen, die Genies der Hingabefähigkeit, der Opferfähigkeit. Genies deswegen, weil ich opfere mich für die Menschheit. Ja, nur das nutzt nichts, wenn ich nichts zu opfern habe, wenn das zu kleine Kräfte sind. Also das heißt, vor allem ich muss immense Kräfte entwickeln, um überhaupt sinnvoll etwas bewirken zu können. Weil ich kann sagen, ja, ich möchte hier rausziehen aus der achten Sphäre. Das ist nett, aber das wird allein nicht helfen. Also ich muss gewaltige geistige Kräfte entwickeln und die entsprechenden Anstrengungen dazu unternehmen, dass ich überhaupt fähig bin, so etwas zu tun. Also das wird auf uns zukommen. Das sind die Dinge, wir werden also dann uns weiter beschäftigen, wie diese Geschichte weitergeht. Also es ist jetzt also diese Phase da, wo der Adam hineinkommt, in das Paradies hineingesetzt wird und letztlich fast zwangsläufig, kann man sagen, diese Kräfte des Baums, der Erkenntnis des Guten und des Bösen in sich aufnehmen wird. Was dann im dritten Kapitel eben als Versuchungsgeschichte geschildert wird, ist im Grunde einer der Endpunkt der Entwicklung, die da schon beginnt. Also es ist nicht so, dass er zum Schluss einfach Schnapp macht und die Eva gibt ihm den Apfel, das ist halt nur das imaginative Bild davon, aber in Wahrheit ist das ein Prozess, der sich durchzieht, schon die ganze Zeit, nur am Ende erst wird er in seiner vollen Tragweite sichtbar. Da, so wie wir es mit der Schlange gesagt haben, die eigentlich von Anfang an in dem Baum drinnen ist schon, und die dann zum Schluss aber in Selbstständigkeit heraustritt erst. Das ist halt am Ende der Fall. Aber vergiftet hat sie das Ganze schon von Anfang an. Und so nimmt der Mensch also diese Kräfte auch auf. Aus dem heraus passiert es in Wahrheit schon, dass jetzt nämlich eine gewisse Spaltung hineinkommt in diese Adamwesenheit. Nämlich wenn die Tiere da gebildet werden, das wird nämlich das Nächste, was geschildert wird. Das haben wir heute noch nicht gelesen, aber es geht dann weiter. Also der Herr hat dem Adam gesagt, also wenn du von dem Baum der Erkenntnis isst, da, also du sollst nicht davon essen, denn wenn du davon isst, dann musst du sterben. Und dann sagt er, naja, sprach der Herr, es ist nicht gut, dass der Adam allein ist. Und er soll also andere Wesen sich gegenüber haben. Und diese anderen Wesen, das sind zunächst die Tiere, die geschaffen werden. Die gab es vorher noch nicht, also in der Form nicht. Na, woraus werden die geschaffen? Aus dem Astralischen des Adam. Das heißt, aus ihm selber wird etwas herausgesetzt und ihm gegenübergestellt. Das heißt, da beginnt jetzt ein Prozess der Zerteilung in Wahrheit, im Grunde. Wobei man sich immer noch nicht so vorstellen darf, zu dem Zeitpunkt, dass so einzelne Tiere dann natürlich herumlaufen. Es sind astralisch, gewaltige, astralisch-ätherische Gebilde, die von mir aus bis ins Luftelement hineingreifen, irgendwo, aber weiß ich nicht, äußerlich wäre das wie Luftströmungen oder irgend sowas, die sich bilden. Und in denen aber jetzt Seelisches hineingeht von dieser Adamwesenheit in Wahrheit. Und nämlich welches Seelische, wenn man das jetzt also vergleicht mit dem, wie sonst Rudolf Steiner die Entwicklung schildert, da schildert er ja, also die Tiere entstehen dadurch, dass der Mensch etwas aus sich heraussetzt, dass die Entwicklung nicht mehr mitgehen kann. Das heißt, dass nicht mehr bildefähig genug ist, um wirklich das menschliche Ich aufzunehmen. Das also eigentlich so sich dem menschlichen Ich widersetzen würde, dass das gar nicht wirksam werden drin kann. Also das heißt, es sind in gewisser Weise untergeordnete astralische Kräfte, die nicht mehr offen sind fürs Geistige. Das, nichts anderes heißt es ja. Das heißt, es wird eigentlich geschildert, da der Prozess, wie aus dem Astralischen des Adam immer mehr Teile herausbrechen, die dem Geistigen, die nicht mehr zugänglich sind, die also aus dem herausgehen. Eigentlich wird der Prozess geschildert, in Wahrheit. Und dass eben solche Verhärtungen an der Peripherie, wenn ich so sagen will, stattfinden, das ist natürlich der Einfluss der Widersacherkräfte in Wahrheit. Und später, oder an anderer Stelle, sagt es ja Steiner deutlich, dann letztlich, also die Tiergestalten, die dann wirklich herauskommen, sind letztlich Imaginationen Ahrimanns sogar. Das gibt dann dem Ganzen die letzte Form. Das eine ist das Egoistische vom Luzifer, das holt einmal separate Gebilde heraus und der Ahrimann strahlt so erstarrende, formbildende Kräfte hinein, dass das Ganze überhaupt noch so in dem Zustand eingefroren wird. Und das macht dann die Tiergestalten letztlich aus. Und der Prozess beginnt jetzt da. Er beginnt mehr mit dem luziferischen Einfluss, dass sie halt so egoistische, das heißt abgeschlossene Teile heraus, sondern na, das werden mit der Zeit die Vorfahren der Tiere, halt noch in einer sehr luftigen Form, aber aus dem geht's. Der Adam ist immer noch das Zentrum, das heißt, wir haben immer noch den einen großen Adam, aber da die Tiere, die herauskommen, sind nicht mehr nach ihrer Art. Ist auch wichtig. Jetzt wird nichts mehr davon gesagt, dass sie nach ihrer Art sind, sondern jetzt sind es wirklich Einzelne schon. Das sind halt noch gewaltige Gebilde und noch nicht so fest wie unsere heutigen. Es sind halt Luftströmungen, von mir aus Wasserströmungen, sogar schon als Wasserelement, das fließende Element gibt es schon. Die haben noch keine feste Kontur, sie haben noch nicht so etwas, was man Haut nennen könnte. Also es ist, wir würden es heute, wenn wir es sinnlich sehen könnten, nicht als Tier erkennen in Wahrheit. Also das, und trotzdem sind es eben beseelte Gebilde, aber mit einem abgeschlossenen seelischen. Wobei es jetzt wieder einzelne Gebilde gibt, die durch ein größeres seelisches miteinander verbunden sind. Weil Tiere haben ja eine Gruppenseele. Also es ist nicht so, dass der Astralleib des Tieres, des einzelnen Tieres völlig separiert ist, sondern eine ganze Gruppe von Tieren ist mit dem versehen, aber es gibt in jedem dann so Abschnürungen davon sozusagen. Das ist das einzelne Tier, das sich herausbildet. Also das entsteht jetzt. Das entsteht jetzt. Es entstehen zuerst einmal diese vier aus den vier Strömen, auch die vier Gruppenseelen. Das soll sich eigentlich zum Menschen vereinigen. Was das nicht schafft, bricht weg. Das heißt, es brechen einmal so große astralische Gebilde weg, die diesen vier Gruppenseelen entsprechen. Die gliedern sich wieder in einzelne Astralleiber langsam. Und aus denen gehen die einzelnen Tiere mit der Zeit hervor. Und auch diese Gruppenseelen, die großen, beginnen sich zu teilen, zu differenzieren. Also aus den Löwen kommen, weiß ich nicht, die Panther dann irgendwann. Das ist jetzt sehr spät, also von mir aus die Säbelzahntiger-Seele oder der Vorläufer der Säbelzahntiger. Das ist ein schwieriges Säbelzahntiger-Seele. Ist gar nicht einfach. Und so weiter. Also das ist ein sehr komplexer Prozess. Aber das steht eigentlich alles da drinnen, ist in Bildern da drinnen. Und aus den Übersetzungen schon heraus fällt einem das im Grunde gar nicht auf, auch die Feinheiten. Und vielleicht uns dann auch das wieder ein bisschen mit den Lauten einmal näher anschauen, das nächste Mal. Aber ich würde sagen, machen wir für heute da mal Schnitt. Das war, glaube ich, eher ziemlich ein kompakter Brocken. Danke. Auch.